HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir sind eine regionale, verwurzelte Partei mit einem starken Gestaltungswillen in Berlin und Brüssel.
Die Wahl in Bayern 2 Wochen vor unserer Wahl wird für das politische Interesse, vielleicht auch für die politische Stimmung, eine große Bedeutung haben.
Wir werden bei diesem ganzen Wahnsinn, den die CSU auf der Bundesebene ausgelöst hat, werden wir natürlich immer mit denen in einer Regierung gesehen.
Bayern zuerst. Wir haben eine besondere, einzigartige Rolle als CSU. CSU ist Bayern.
Wir sind natürlich in allen Bundesländern und gerade in den Ländern, in denen wir jetzt wählen, ganz besonders vor der Herausforderung, dass die offene Gesellschaft bedroht ist.
Glaubt irgendjemand, dass das Zertrümmern der Einheit von CDU und CSU in Deutschland irgendetwas besser macht? Ich glaube das nicht, liebe Freunde.
Wir sind die Taktgeber in vielen Fragen und die Schrittmacher in Berlin. Wir geben die Richtung vor und wir gehen voran und wir werden dies auch umsetzen.
Drei Kreuze werden wir machen, wenn endlich diese Bayernwahl gelaufen ist. Denn sie wirft doch seit Monaten ihren Schatten über die gesamte Republik und bestimmt die politische Agenda, nicht nur die von Horst Seehofer. Dabei wird sich der Wunsch der CSU, an ihrer rechten Seite endlich wieder die Wand und nicht mehr die AfD zu haben, ohnehin nicht erfüllen. Die CSU wird zu Kreuze kriechen müssen in einem Monat, wenn sie am Wahltag weniger Kreuze bekommt als in bayerischen Amtsstuben hängen. Und je nachdem, welche Koalitionspartner sich danach zusammenraufen, könnte der weiß-blaue Freistaat grüner werden als je zuvor. In jedem Fall dürfte es rund gehen in Bayern. Und das lässt dann doch daran zweifeln, dass es anschließend im Bund wieder rundlaufen kann. So oder so, es ist schon ein Kreuz mit dem bayerischen Urnengang. HR2 Kultur, der Tag, Bayernwahl, die Mutter aller Probleme, unser Thema heute Abend. Und wenn wir im Bild bleiben, dann wäre der Vater vieler Probleme CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer. So sehen das inzwischen offenbar auch etliche Gefolgsleute. Auf dem Parteitag am Samstag in München jedenfalls schien Seehofer ziemlich isoliert. Manche Beobachter sagen nur noch geduldet, was man schon am Applaus ablesen konnte.
Markus Blume schaut ernst, konzentriert, ja, etwas angespannt. Der CSU-Generalsekretär steht vorn am Rednerpult im Münchner Postpalast und schaut auf fast 900 Delegierte.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zu unserem Parteitag. An der Spitze unseren Parteivorsitzenden Horst Seehofer. Ich heiße ganz herzlich willkommen unseren bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.
Ein Moment, der mehr aussagt als viele Gespräche. Horst Seehofer und die CSU, da läuft gerade was schräg. Seit fast 10 Jahren ist Seehofer jetzt Vorsitzender der Christsozialen. Er hat die Partei übernommen auf deren bisherigem Tiefpunkt nach der Landtagswahl 2008, als die CSU die absolute Mehrheit verloren hatte, in eine Koalition musste. Aber Seehofer führte die Partei zurück zur Spitze, zur absoluten Mehrheit. Der Abend der Landtagswahl 2013 war der Höhepunkt seiner Karriere.
Wir sind wieder da.
Vor der Landtagswahl 2018 sieht es nun anders aus. Konkret seit dem Streit um Zurückweisungen an der Grenze im vergangenen Sommer. Seehofer eskalierte diesen Streit mit Kanzlerin Merkel.
Es geht um einen grundlegenden Dissens.
Seither zweifelt die CSU an ihrem Chef. Der frühere Vorsitzende Erwin Huber sagte damals in einem Interview, Seehofers Agieren befremde mittlerweile viele. Das bestätigen Umfragen, und zwar nicht nur auf die CSU bezogen. Im Merkel-Seehofer-Konflikt dieses Sommers stand, laut ARD Deutschland, Trend inhaltlich eine Mehrheit der Deutschen auf Seiten Seehofers, wollte Zurückweisungen an der Grenze. Trotzdem verloren Seehofer und die CSU an Zuspruch. Das musste mit dem Stil, mit der Streitlust des Chefs und mit dessen Schwerpunktsetzung zusammenhängen. Seither fährt die CSU das Kapitel Asylpolitik langsam runter, stellt anderes nach vorn. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei der Klausur seiner Bundestagsabgeordneten im September, nach einem Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Wir setzen auf die gleichen Themen: Bürger entlasten, Mittelschicht stärken, Zuwanderung steuern.
Wohlgemerkt die Zuwanderung auf Platz 3. Und was tut Horst Seehofer? Er nennt bei eben dieser Klausur die Migration die Mutter aller politischen Probleme. Kopfschütteln in der CSU, die Zweifel an Seehofer wachsen. Die Partei verliert weiter in den Umfragen, zuletzt steht sie bei 35%. Kurz vor dem Parteitag, am vergangenen Samstag, meldet sich wieder Ex-Parteichef Huber zu Wort. Die Umfragewerte der CSU seien miserabel, die Disziplin auf Bundesebene sei dafür mit ausschlaggebend. Ähnlich Günther Beckstein, früherer bayerischer Ministerpräsident. Ihm zufolge fehlt es der CSU an Rückenwind aus Berlin.
Weil es da die Koalition immer schwierig ist und da sind wir nicht völlig unschuldig.
Klar, Huber und Beckstein sind beide keine Freunde Seehofers, aber ihre Meinung ist keine Einzelmeinung. Ein Delegierter beim Parteitag. Seehofers Arbeit in Berlin als Bundesinnenminister und Parteichef sei so teils, teils.
Oft ist natürlich, ja, das vielleicht oft nicht ganz ganz geschickt ausgeführt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wirkt sich das schon für gut aus.
Selbst Ministerpräsident Markus Söder stichelt beim Parteitag Richtung Berlin und Seehofer.
So richtig ist der Rückenwind da nicht spürbar, zumal natürlich jede kleine Diskussion in Berlin einen unglaublichen Medienteppich über viele Aktivitäten in Bayern führt.
Und wer schiebt sie an, die Diskussionen in Berlin? Klar, Horst Seehofer. Solche Kritik, der magere Beifall beim Parteitag, teilt sogar deutlicher Unmut. Die CSU wendet sich langsam ab von Seehofer. Sie hätte damit zugleich einen Verantwortlichen für den Fall, dass die Bayernwahl wirklich schief geht.
Achim Wendler aus Berlin. Nun hat der Parteitag in München am Samstag den Eindruck vermittelt, Ministerpräsident Markus Söder soll es richten. Bitte keine Querschüsse mehr aus Berlin von Seehofer. Bitte nicht mehr gefühlt jede Woche die Bundespolitik, sprich die Flüchtlingspolitik, auf die Tagesordnung heben und sich dort verkämpfen. Stattdessen volle Konzentration auf Bayern-Themen. Nikolaus Neumeier ist Redaktionsleiter Landespolitik bei den Hörfunkkollegen des Bayerischen Rundfunks. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Neumeier, jetzt haben wir gehört von diesen dauernden Eigenmächtigkeiten Seehofers. Auf dem Parteitag allerdings wirkte er matt und leidenschaftslos, überließ seinem ewigen Rivalen Söder die Bühne. Ist er jetzt bezähmt, der bayerische Löwe?
Ja, vielleicht bezähmt, weiß ich nicht, abgekämpft. Und Seehofer merkt, dass er zunehmend isoliert ist, so wie es Achim Wendler auch dargestellt hat. So beobachte ich das auch schon seit Längerem. Es gab eine Vorstandssitzung zum 1. Juli, da hatte Seehofer für alle eigentlich erkennbar seinen Rücktritt angekündigt, ziemlich überraschend für alle, und dann 2-3 Tage später ihn doch wieder zurückgezogen. Das war vielleicht so die Wende innerhalb der CSU und ihrem Verhältnis zu Horst Seehofer. Da waren und sind bis heute ziemlich viele ziemlich sauer über Seehofer, weil er damit ein Thema wieder gespielt hatte, gerade den Streit mit Angela Merkel über die Flüchtlingspolitik, das man hätte vermeiden können. Ich habe diese Woche oder letzte Woche mit einigen gesprochen, die sagten mir, wenn man es dabei belassen hätte, dass man gesagt hätte, wir haben viel in Europa erreicht, das hat ja der Europapolitiker Manfred Weber gesagt, dann wäre die Sache anders gelaufen und dann würde möglicherweise die CSU auch anders in den Umfragewerten darstellen.
Wobei ja gerade diese Woche wieder Anlass bietet, für Seehofer den Fokus von München nach Berlin zu lenken. Schließlich hält er als oberster Dienstherr an dem umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen fest. Er spricht ihm sein volles Vertrauen aus, während die anderen Koalitionäre offenbar noch darauf hoffen, dass Maaßen von sich aus den Hut zieht vor dem Krisentreffen morgen. Wie könnte das für Seehofer ausgehen?
Ich weiß nicht, wie die Berliner Bühne letztlich bespielt wird in Sachen Maaßen. Es gibt ja die Aussage von Maaßen, der sagt, Seehofer hätte ihm gesagt, wenn ich stürze, wenn Maaßen stürzt, dann stürze ich Seehofer auch. Da muss man mal absehen, wenn es so käme, dann denke ich, ist zumindest die CSU inzwischen nicht mehr bereit, die Hand ins Feuer für ihren Vorsitzenden zu legen, sondern dann würde man das wohl so hinnehmen und sagen, dann tauschen wir eben den Seehofer aus oder den Innenminister aus und ersetzen ihn. Was das für den Parteivorsitz bedeutet, da würde ich mal wagen, da würde er noch bleiben bis zur Landtagswahl oder ein paar Tage darüber hinaus. Denn das würde zusätzliche Unruhe in die CSU bringen. Jetzt noch ein Machtkampf vor der Landtagswahl um den mächtigen Parteivorsitz, das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Und das schützt Seehofer zumindest noch für eine gewisse Zeit.
Stichwort Machtkampf, da ist dieses Hin und Her zwischen Merkel und Seehofer, der CDU und CSU und dann wiederum das zwischen Söder und Seehofer. Söder zum Beispiel wendet sich gegen die Märsche von Rechtsextremen. Seehofer sagt, er wäre in Chemnitz auch auf die Straße gegangen. Mal wirft er Merkel vor, sie habe eine Herrschaft des Unrechts etabliert, dann loben er und die CSU sie in den höchsten Tönen. Welche Außenwirkung hat das? Wie kommt das beim Wähler an?
Das wirkt so, dass die Wähler sagen, die CSU weiß nicht, was sie will. Gerade der Streit mit Angela Merkel, der wurde ja dann vor einem Jahr plötzlich beendet mit einem Bierzeltauftritt. Dann war man plötzlich anscheinend wieder Freund miteinander. Dann wieder der Spruch von Seehofer, ich kann mit dieser Frau nicht mehr zusammenarbeiten. Also die Wähler sagen, was will er denn jetzt eigentlich und welchen Kurs will er eigentlich fahren? Die Wähler sind von Seehofer ziemlich genervt. Das merkt man auch, wenn man als Journalist unterwegs ist, man angesprochen wird. Die Werte von Markus Söder sind ja auch gefallen inzwischen, aber ich glaube, da wird noch differenziert. Söder wird doch als jemand wahrgenommen, der als Landespolitiker versucht hat, in kurzer Zeit ein Programm nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern weitgehend auch umzusetzen. Aber eben die Differenzierung zwischen Seehofer und Söder bei den Wählern funktioniert noch nicht so. Da leidet die ganze CSU darunter und das trifft die CSU. Also da vermischt sich schon auch Unmut über Seehofer und Skepsis vielleicht noch gegenüber Söder. Und bei Seehofer ist es einfach ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust.
Und insgesamt wirkt die CSU ja ziemlich mit sich selbst beschäftigt. An dieser Stelle scheint sie vergessen zu haben, sich mit der AfD ernsthaft auseinanderzusetzen. Seehofer hatte ja gesagt, nach der Bundestagswahl letzten Herbst mit ihrem ebenfalls schon desolaten Ergebnis für die CSU, er wolle die rechte Flanke schließen. Stattdessen 11% für die AfD in dem besagten Bayern-Trend. Wie viel davon geht auf das Konto der CSU?
Das ist jetzt schwierig zu differenzieren, wie viel tatsächlich auf das Konto der CSU geht, denn ich glaube, die AfD profitiert auch, wenn man das so sagen kann, von Ereignissen, die außerhalb Bayerns passieren. Also die Vorgänge in Köthen, in Chemnitz haben sicher der AfD in Bayern auch genutzt, die als sehr rechts gilt, Markus Söder sagt, extrem höckenah ist. Allerdings hat Horst Seehofer mit seinem Spruch zunächst mal die rechte Flanke schließen, schon etliche verstört, also vor allem die bürgerlich-liberalen, die es in der CSU gibt, die kirchlichen, die es in der CSU gibt. Und dann hatte sich Seehofer aber auch inkonsequenterweise geweigert, die AfD anzugreifen, weil er der Meinung war, wenn man über die AfD spricht, dann macht man sie nur groß. Und Markus Söder wollte das vor 2 Wochen nicht mehr so hinnehmen und ist von sich aus zum Angriff übergegangen, hat das damit begründet mit den Vorgängen von Chemnitz, dass man die AfD eben jetzt stellen müsste. Und da gab es dann beim Parteitag am vergangenen Samstag auch die entsprechenden positiven Reaktionen bei den Delegierten. Als Söder zum Beispiel gesagt hat, Franz Josef Strauß würde die AfD bekämpfen und wir müssen das auch tun, das ist verdammt nochmal unsere Pflicht. Da gab es fast schon befreiende Jubelrufe. Also das ist schon auch eine falsche Strategie gewesen von Horst Seehofer. Er hat zwar davon gesprochen, aber hat es nie in die politische Realität umgesetzt, die AfD zu attackieren.
Nikolaus Neumeier, Hörfunk-Redaktionsleiter der Landespolitik beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank. Der Kampf um Bayern entscheidet sich am 14. Oktober. Bleibt das bayerische Großreich oder geht es, wie andere Imperien vor ihm auch schon, seinem Ende zu? Die Verantwortung für dieses Schicksal lastet auf den Schultern nun eines einzigen standhaften Mannes.
Heerführer Marcus Sodericus blickte grimmig auf eine Staubwolke am Horizont. Schon wieder zeigte sich ein frecher Barbarenhaufen im Herzland des Bayernreiches. Von hier konnte er nicht gut erkennen, was für Barbaren es waren. Die Grünen, die das blühende zivilisierte Imperium in einen Urwald verwandeln wollten, um dort Fremde anzusiedeln. Oder die Blauen, die noch grimmiger drein sahen als er selber und die alle Fremden, aber auch alle Bayern, die ihnen nicht passten, unterjochen und vertreiben wollten. Oder am Ende die roten Barbaren. Es war auch gleichgültig. Kein Barbar hätte es früher gewagt, in Bayern das Haupt zu erheben, und nun waren sie alle keck geworden. Marcus Sodericus warf einen Blick auf seine Truppen. Noch standen sie da, wie eh und je, bereit, jeden Eindringling in die Flucht zu schlagen. bereit jedem, der seine gierigen Krallen in den Leib des Imperiums schlagen wollte, einen Hieb zu verpassen, den der Übeltäter sein Lebtag nicht vergaß. Aber sie waren dezimiert. Parcere subjectis, endebilare superbos, sagte der Heerführer mit Wehmut vor sich hin. Ein Wahlspruch auf uraltbayerisch, der bedeutete, die Unterworfenen schonen, die Übermütigen niederkämpfen. Jahrhundertelang war das gut gegangen, aber nun zeigten sich überdeutlich Zeichen der Schwäche. Was hatte die Barbaren ermuntert, nach einer Macht zu greifen, vor der sie so lange in Ehrfurcht erstarrt waren? Hatte das lange Leben im Wohlstand die Bayern verweichlicht? Hatten die vielen Fremden, die aus den primitiven Sumpfländern um Berlin, Hannover und Köln kamen, um sich hier niederzulassen, die urbayerische Wehrhaftigkeit mit ihrem knechtischen Geist infiziert? Oder lag es einfach daran, dass alle und jeder jetzt dekadent waren? Außer mir, dachte Marcus Sodericus und ballte energisch die Faust. Er würde den Kampf um Bayern annehmen.
Rainer Dachselt. Mehr von ihm und Heerführer Marcus Sodericus hören wir im Verlauf dieser Sendung. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Bayernwahl, die Mutter aller Probleme. Eine Anlehnung an Horst Seehofer, der ja Anfang des Monats, wie vorhin gehört, die Migration als ebensolche, als Mutter aller Probleme bezeichnet hat. Wobei Seehofer das Bild der Mutter schon viele Jahre gerne bemüht. Im Vorfeld der Bundestagswahl sprach er von der Mutter aller Wahlen. Vor der letzten Landtagswahl in Bayern 2013 redete er gar von der Mutter aller Schlachten in Saddam-Hussein-Manier. Und wo wir schon bei Müttern bzw. Frauen sind, die spielen in der CSU in der Postenvergabe eine untergeordnete Rolle. Vom Bundesinnenministerium zum Beispiel gibt es dieses berühmte Gruppenbild mit Herren, ein Minister, 8 Männer an seiner Seite. Anders bei der bayerischen Opposition, da gehen für die Grünen und für die SPD 2 Kandidatinnen ins Rennen. Michael Watzke stellt sie uns vor und beginnt mit Katharina Schulze.
Unterwegs auf Wahlkampftour mit Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen.
Wir sind jetzt vor der Polizeiinspektion in Starnberg und gehen jetzt gleich mal rein. Einmal ziehen.
Moment mal, wird das eine Protestkundgebung? Sollen Aktivisten befreit werden? Katharina Schulze lacht. Schon wieder diese Vorurteile.
Mir ist es ganz wichtig, diese albernen Stereotype aufzubrechen. Wir haben auch in der Grünen Partei Polizistinnen und Polizisten. Ich bin regelmäßig auf Nachtschichten mit dabei. Ehrlich gesagt möchte ich eine starke Polizei, damit die den Rechtsstaat noch aufpassen kann.
Schulze, 33, nennt sich selbst eine
Innenpolitikerin mit Leidenschaft.
So leidenschaftlich, dass manche in der grünen Jugend sie schon die Polizeitussi nennen. Personalmangel, Überstundenberg, Gewalt gegen Polizisten. Schulze kennt jede Statistik, jedes Detail. Der Leiter der Inspektion, Polizeihauptkommissar Bernd Matuschik, ist beeindruckt.
Das finde ich gut und sollte auch intensiviert werden, weil so kann man unmittelbar mit denen reden, die vielleicht am ehesten was ändern können.
Und welchen Eindruck hatten Sie von Frau Schulze?
Ich kannte sie nur aus den Medien, kam da schon sympathisch rüber und der Eindruck hat sie heute bestätigt. Sehr sympathische Frau.
Das scheinen viele Wähler in Bayern ähnlich zu sehen. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen mit 15% an Position 2 hinter der CSU und vor der SPD, die nur noch auf 11% kommt. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen kämpft tapfer gegen ein historisches Debakel.
In dem Verhältnis zu den Grünen merkt man natürlich schon, das merken wir als SPD, dass wir einen gewissen Spagat machen müssen. Wir werden bei diesem ganzen Wahnsinn, den die CSU auf der Bundesebene ausgelöst hat, werden wir natürlich immer mit denen in einer Regierung gesehen.
Natascha Kohnen ist heute Bierzeltrednerin im oberbayerischen Töging. Am Eingang demonstrieren Mitarbeiter des Nestlé-Konzerns, die vor der Kündigung stehen. Kohnen ist in ihrem Element. Sie bittet die Betriebsrätin auf die Bühne.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden alles tun, dass wir euch in eurem Kampf um eure Arbeitsplätze unterstützen. Das wird nicht einfach, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ihr werdet nicht aufgeben und wir werden tun, was wir können, damit ihr eure Arbeitsplätze hier behalten könnt.
Bei den SPD-Mitgliedern im Festzelt kommt das gut an. Allerdings liegt die Arbeitslosigkeit in Bayern bei 2,7%. Im Freistaat mangelt es nicht an Jobs, sondern an Wohnungen. Für Kohnen sind das Thema Nummer 1 im Wahlkampf deshalb die hohen Mietpreise und der soziale Wohnungsbau, wofür sie in der Bundes-SPD auch zuständig ist. Der Bund sagt, sie habe geliefert, aber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe gepennt.
Und wisst ihr, was der damalige bayerische Finanzminister gemacht hat? Während der Bund verdreifacht, hat er sich gedacht, hey, Ich halbiere die Mittel. Und so geht es nicht in unserem Land. Verdammt nochmal. Es müssen die Kommunen, es muss das Land und es muss der Bund bauen. Alle gemeinsam.
Das Problem für Kohnen, der Wohnungsmangel in Bayern, betrifft vor allem Großstädte wie München oder Nürnberg. Dort regieren seit Jahrzehnten Oberbürgermeister von der SPD und nichts sei passiert, klagt ein Bierzeltbesucher.
Die waren also zu 60% nur schimpfen auf die CSU. Also das war eigentlich enttäuschend. Schimpfen alleine kommt bei den Zuhörern nicht an und bringt auch keinen Vorteil.
Dieses Bild der bayerischen SPD als ewiger Motzverein kennt auch die Grüne Katharina Schulze. Sie setzt es strategisch geschickt ein.
Weil ich ganz persönlich auch glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwie keinen Bock mehr haben, ständig zu hören, der eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht, sondern die wollen natürlich auch wissen, für was steht eine Partei, für was steht eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat und wie wollen die unsere Gesellschaft und unser Bayern voranbringen.
Bayern ist nicht grün genug, findet Katharina Schulze. Und diese Einschätzung teilen offenbar auch viele bayerische Wähler. Laut Bayern-Trend kommen die Grünen aktuell auf 17% und wären damit zweitstärkste Kraft. Die Grünen selbst stehen bereit, wie sie sagen, Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen regieren. Angeblich sollen sie sogar schon eine Halle angefragt haben für einen Parteitag nach der Wahl, bei dem dann die Delegierten über Koalitionsgespräche abstimmen könnten. Aber eine Koalition mit der CSU, ist das nicht eher ein Wunschtraum? Wie soll das inhaltlich zwischen den beiden zusammenpassen? Darüber haben wir gesprochen mit Professor Ursula Münch. Sie leitet die Akademie für politische Bildung Tutzing und wir haben sie gefragt, bislang waren CSU und Grüne ja so etwas wie natürliche Antipoden in der Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Wenn es um Gemeinschaftsschulen geht oder das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, wäre das dann im Fall der Fälle einfach vergessen?
Ich glaube nicht, dass es vergessen wäre und ehrlich gesagt, ich tue mir schwer mit dem Gedanken, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dieser Fall der Fälle eintritt. Also zumindest die CSU möchte nicht, dass dieser Fall der Fälle eintritt. Man betont immer wieder, wohl auch gegenüber der eigenen Anhängerschaft und natürlich den eigenen Mitgliedern, die das auch die meisten so hören wollen, dass man eine Koalition mit den Grünen eigentlich ausschließt. Also da ist man sehr verhalten. Die Grünen wollen, die Grünen sagen auch, wir wollen, die machen das auch von gewissen grundsätzlichen Bedenken abhängig. Die sagen, wir wollen ein weltoffenes Bayern. Und da fängt es dann natürlich schon an. Wo ist die Weltoffenheit an der bayerisch-österreichischen Grenze?
Sie sagen, die CSU würde das gerne verhindern. Aber was, wenn der CSU nichts anderes bleibt als ein Bündnis mit den Grünen, weil es eben dann die Mehrheitsverhältnisse nicht anders zulassen?
Genau, das ist die Kernfrage. Also wenn jetzt die Wahl tatsächlich so ausginge, wie es der letzte Bayern-Trend letzte Woche die Umfrageergebnisse nun zumindest nahelegen, dann hätte die CSU tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Das bestünde nämlich darin, dass es nicht mal für eine Zweierkoalition mit den Freien Wählern reicht, die eigentlich der CSU mit am nächsten sind, auch wenn man sich nicht besonders mag, sondern dass sogar eine Dreierkoalition gegebenenfalls Freie Wähler und FDP notwendig wäre. Und das ist natürlich etwas, dann wird man sicherlich abwägen, was ist unbequemer, was wird schwieriger, wo muss man mehr Konzessionen machen, wo muss man mehr Ministerien abgeben, sind da die Grünen leichter und umgänglicher oder ist es leichter, das mit zwei anderen Partnern aus dem bürgerlichen Lager zu machen. Also da wird diese Abwägung wird eintreten und wenn die Landtagswahl tatsächlich so ausginge, dann, wie es diese letzte Umfrage suggeriert, dann wären ja sogar 7 Fraktionen im Landtag. Dann wird natürlich Mehrheitsfindung selbst in Bayern schwierig.
Große Teile Bayerns sind konservativ, ländlich, katholisch, würde man jetzt spontan nicht als allererstes mit den Grünen zusammenbringen und trotzdem könnten die laut dieser Umfrage zweitstärkste Kraft werden. Wie passt das zusammen?
Das ist tatsächlich eine überraschende Entwicklung, die sich mit verschiedenen Gesichtspunkten erklären lässt. Zum einen hat sich natürlich auch Bayern ganz massiv verändert. Wir haben einen ganz, ganz großen Zuzug nach Bayern und zwar Zuzug aus anderen deutschen Ländern, vor allem Arbeitskräftezuzug. Also insofern, die jetzige bayerische Bevölkerung ist nicht mehr identisch mit der bayerischen Bevölkerung vor 10 oder gar vor 20 Jahren. Da hat sich viel geändert. Da ist also auch Modernisierung natürlich auch bei der einheimischen Bevölkerung ganz stark da. Und dann haben sich natürlich auch die Grünen verändert. Die sind nicht mehr so streng, so ganz eng und auch so dogmatisch, wie das die Grünen vielleicht gerade auch in Bayern früher waren, sondern die präsentieren sich deutlich anders. Zum Beispiel zeigt sich das daran, dass die Grünen in den letzten paar Jahren schon, also nicht nur in der Landtagswahl, zum Beispiel das Thema innere Sicherheit ganz massiv besetzt haben und gesagt haben, selbstverständlich sind auch wir für eine starke innere Sicherheit und für einen starken Staat. Gleichzeitig geht man aber eben gegen das Polizeiaufgabengesetz der bayerischen Staatsregierung vor. Und woran sich diese Änderung und dieser Veränderung der Grünen auch noch zeigt, ist, wie man mit dem Thema Heimat umgeht. Also die Grünen haben schon vor ein paar Jahren begonnen, in Bayern das Thema Heimat positiv zu besetzen, das nicht nur der CSU zu überlassen. Und all das macht die Grünen durchaus auch wählbar für, ja, sogar für Landwirte vielleicht, die eigentlich Kernklientel der CSU oder zum Teil auch der Freien Wähler waren.
Wir hören aus Bayern von enttäuschten CSU-Stammwählern, die sagen, Söder und Dobrindt, das sind Karrieristen, von Überzeugung keine Spur mehr. Anderen, zum Beispiel aus der christlichen Anhängerschaft, geht die Rhetorik in der Flüchtlingspolitik zu weit. Söder hatte ja mal von Asyltourismus gesprochen, ein Begriff, den er inzwischen nicht mehr verwenden will. Das könnte ja jetzt eigentlich für die Grünen die Chance sein, hier in die Bresche zu springen. Ist Grün also die neue Mitte oder wenigstens die führende Kraft der linken Mitte?
Also sie ist sicherlich inzwischen die führende Kraft der linken Mitte, also nicht der Mitte, das würde ich nicht sagen, aber schon der linken Mitte. Das hat aber jetzt nicht nur mit den Grünen zu tun, das hat vor allem auch mit der Schwäche der Sozialdemokraten in Bayern zu tun. Die waren die letzten paar Jahre bei den letzten Landtagswahlen immer schon schwach, aber dass man so schwach ist, dass man also bei 11-12% rumkrebst als Bayern-SPD, das ist natürlich schon ein ganz mieses Ergebnis und macht es den Grünen leichter, sich dann eben jetzt auch als neue zweite starke Kraft zu positionieren. Aber wir wissen natürlich alle nicht, also bei dieser Umfrage letzte Woche vom Bayerischen Rundfunk, bei dieser Umfrage haben sich auch sehr viele Befragte als noch unentschieden geäußert. Also das ist auch die große Hoffnung der CSU. Das hat man jetzt am Samstag beim CSU-Parteitag auch richtig beobachten können, raushören können, dass die CSU im Grunde von diesem schlechten Umfrageergebnis jetzt so hofft, dass da so ein Weckruf durch die Lande und durch die eigentlich konservative Anhängerschaft geht. Und darauf setzt man ein bisschen, auf diese Kurzentschiedenen, und dass viele doch vielleicht wieder zurückkommen zur CSU.
Unabhängig davon, ob es dann tatsächlich zu einer Koalition mit den Grünen kommen sollte, es könnte jedenfalls passieren, dass es erstmals ein Parlament gibt mit 7 Parteien. Das ist bei Ihnen vorhin angeklungen. Selbst die Linkspartei könnte einziehen nach 10-jähriger Durststrecke. Bayern stünde dann ein Epochenwandel bevor. Der Sonderweg wäre am Ende. Das heißt, das Land kommt womöglich und mit einiger Verspätung in der neuen deutschen Realität an, mit ihrer Parteienzersplitterung.
Ja, also diese neue deutsche Realität, die Sie da beschreiben, die vielen Fraktionen, die in vielen Parlamenten inzwischen vertreten sind, diese Fragmentierung, wie man in der Politikwissenschaft sagt, das könnte auch in Bayern passieren, wobei Umfrageergebnisse sowohl für die Linke als auch für die FDP im Augenblick nur bei 5% sind. Das kann sich also auch nochmal deutlich anders herausstellen. Aber natürlich, wir sehen, auch in Bayern tun sich die Volksparteien, auch die CSU, vor allem aber die SPD, sehr schwer. Wir haben diese Fragmentierung. Und in der Folge haben wir damit Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung. Und das ist eigentlich das, was das Schwierige dann ist, weil dann wenden sich die Leute womöglich erst recht wieder von den Parteien und von der Politik ab, wenn die sich so schwer tut, zu einer Mehrheit zu finden, weil eben der Wählerauftrag das Regieren schwer macht.
Professor Ursula Münch, Leiterin der Akademie für politische Bildung Tuckzing. Da bringt also der Grüne Robert Habeck in Dachau ein Bierzelt mit 1800 Leuten zum Kochen, während der CSU die Wähler davonlaufen. Verkehrte Welt. Dabei war im Land zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden die absolute Mehrheit immer so sicher wie das Amen in der Kirche und der volle Liter in der Maß Bier. Sicher ist aber auch für unseren Helden Marcus Sudericus nun seit der Bedrohung durch die Barbaren nichts mehr. Weshalb er wagemutig den Kampf sucht, nicht ohne die glorreiche Vergangenheit nochmal Revue passieren zu lassen.
Marcus Sudericus warf einen nachdenklichen Blick auf den Himmel. Er war weiß-blau. Aber wie lange noch? Würde er sich nicht sofort verfinstern, wenn die Barbaren ihre schmutzigen Füße in die Residenz setzten? Was wollten sie überhaupt dort? Warum wollten sie herrschen, wo sie doch nur Schaden anrichten konnten? Frühere Barbaren hatten das eingesehen. Marcus Sodericus senkte nun den Blick auf den fruchtbaren bayerischen Boden unter ihm. Ja, er war selber Abkömmling von Barbaren. Ja, die Franken waren vor Jahrhunderten zum bayerischen Imperium dazugekommen, aber als dankbare Barbaren, die die zivilisatorische und auch sonstige Überlegenheit der Altbayern anerkannten. Sie hatten sich beglückt, einem Reich angeschlossen, das sie über die rohen und ungebildeten Hessen, Thüringer und Badener in der Nachbarschaft turmhoch erhob. Turmhoch! Die Civitas Bavarica hatte das sogar den Römern vorausgehabt. Seit der tragisch gescheiterten Volkserhebung unter Maximilian Emanuel gegen die Österreicher hatte Bayern das Reich nicht mehr militärisch vergrößert, sondern weise darauf gewartet, dass sich die umliegenden Barbaren freiwillig oder mit sanfter Nachhilfe von Napoleon anschlossen. Und keiner, der Bayer geworden war, hatte es jemals bereut. Und nun musste dennoch das Bayerntum die größte Abwehrschlacht führen, seit Herzog Tassilo den Nacken vor Karl dem Großen gebeugt hatte. Aber es ging nicht gegen einen äußeren Feind, nicht wie damals, als Markgraf Luitpold sich den Ungarn entgegengeworfen hatte. Im Gegenteil, die Ungarn hätte man heute gern im Land als Verbündete gegen den inneren Feind. Denn das bayerische Imperium brach nicht unter einem Ansturm von Fremdvölkern zusammen. Es bröckelte von innen.
Rainer Dachselt. Die CSU, wie sie sich in diesen Tagen präsentiert, eine Partei in desaströser Verfassung. Mit einem Parteichef, den der Spiegel in seiner Titelgeschichte sogar als Gefährder bezeichnet. Für die Große Koalition, die er zweimal innerhalb eines halben Jahres an den Abgrund führte, als Gefährder für die Stimmung im Land und sogar für sich selbst. Ein Mann, der immer wieder maximal droht, dann einknickt und sich bei seinen Kritikern deshalb den Ruf als Umfaller erarbeitet hat. In München soll es der Markus nun richten, der aber hat das Image mit Intrigen nach oben gekommen zu sein. Vertrauen, Stabilität, Verlässlichkeit sieht anders aus, Grundwerte, als deren Garant die CSU lange Zeit galt. Und deshalb könnte man wohl in Werbesprache formulieren, die Marke ist kaputt.
Ach CSU, was ist nur aus dir geworden? Du warst doch mal die Partei für dein Bundesland. Ach, was sage ich? Eigentlich warst du der Hofstaat des bayerischen Königs. Als Franz Josef Strauß vor 40 Jahren Ministerpräsident wurde, war Bayern royal. Es herrschte Ordnung im Freistaat, der Himmel strahlte blau-weiß, der Feind strahlte rot, es gab absolute Mehrheiten und eigentlich nur dich.
Wenn ich anschaue, was in Bayern die denkbare Alternative wäre, die ist nicht einmal denkbar.
Strauß war dein Glück und du warst seins. Und wie in jeder guten Liebesgeschichte blieb das so, bis dass sein Tod euch schied. Denn als findiger Politiker wusste Franz Josef Strauß natürlich schon damals, dass der Wähler dein eigentliches Glück war.
Nun, jede Partei hat Wähler, die sich durch keine Dummheit der Parteiführung vertreiben lassen. Die haben wir Gott sei Dank auch.
Recht hatte er. Der Wähler war dir treu, ganz egal was passierte. Strauß-Nachfolger Max Striebel stolperte zwar über die Amigo-Affäre und musste gehen, doch weder Korruption noch Bestechung konnte deinen absoluten Mehrheiten etwas anhaben. Und als Partei mit Weitsicht hattest du immer noch einen grandiosen Staatsmann in der Hinterhand. So zaubertest du 1993 Edmund Stoiber aufs Politparkett und der ehemalige Generalsekretär von Franz Josef Strauß sprach gleich deutliche Worte.
Und ich habe auch deutlich gemacht, dass
Genau das hat Bayern damals gebraucht. Eine klar formulierte Führungsstrategie. Die hielt Stoiber fast 25 Jahre lang im Amt und dich, liebe CSU, alleine an der Regierung. Man muss aber auch sagen, damals gab es fast keine Probleme. Außer vielleicht
dem Problembär.
Aber davon abgesehen blieb es so lange ruhig, bis Edmund Stoiber abheben wollte.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
Und irgendwo zwischen einem Gleis am Flughafen und einer Landebahn am Bahnhof verlorst du, liebe CSU, dann etwas die Orientierung. Herr Beckstein folgte und brachte dich sofort um die absolute Mehrheit. Das muss man sich mal vorstellen. Du kamst bei der Wahl 2008 nur auf lachhafte 43,4%. Klar, dass es da dringend wieder Zeit für einen großen Staatsmann wurde. Und zwar einer, von dem wohl niemals jemand wirklich erwartet hatte, dass er mal Ministerpräsident wird.
Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um das zu sein, was andere von mir erwarten. Ich bin und bleibe der Horst Seehofer mit seinem eigenen politischen Weg. Übrigens, wer einen eigenen politischen Weg hat, läuft nicht Gefahr, überholt zu werden.
Genialer Plan. Und Horst Seehofer ging seinen eigenen Weg. Schließlich betrieb er vorbildliche Politik.
Ich kann jetzt auch nichts dafür, dass amerikanische Präsidenten unser Programm abschreiben. Das mag ja sein. Aber deshalb wird es ja nicht falsch.
Doch auch diese Zeiten sind vorbei. Und jetzt hast du, liebe CSU, Seehofers ehemaligen Kronprinzen zum Landesvater. Und gemeinsam lauft ihr Gefahr, die absolute und eigentlich auch unantastbare Mehrheit in Bayern zu verlieren. Dabei hat Markus Söder den findigsten Slogan überhaupt.
Ich bin der Markus, da bin ich der Ham und da bleibe ich auch.
Das kann man dir eigentlich auch nur wünschen, CSU. Denn was würde Franz Josef Strauß wohl dazu sagen, wenn du einmal nicht mehr die eine Partei für Bayern sein solltest?
Meine Damen und Herren, da könnte man doch nur sagen, Trauer müsste Germania tragen.
Ein Abgesang auf die CSU von Thiemenglatt. Und wie kommt die CSU da nun wieder raus? Eine Partei, deren kraftmeierndes Alleinstellungsmerkmal die ewige absolute Mehrheit war. Seit 1962 hat die CSU satte Mehrheiten geholt. Wenn wir ein kleines Zwischenspiel rausnehmen, als sie 2008 bis 2013 mit der FDP regieren musste. Damals, vor 10 Jahren, hatte Günther Beckstein 43,4% eingefahren. Ein Ergebnis, das als so schlecht befunden wurde, dass er damals als Regierungschef abtreten musste. Söder heute würde sich über diese 43,4% sicher freuen. Peter Siebenmorgen ist Politikwissenschaftler, Journalist, CSU-Kenner und Autor einer Strauß-Biografie mit dem Titel Franz Josef Strauß – Ein Leben im Übermaß. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Siebenmorgen, diese erfolgsverwöhnte CSU mit ihrem lauten, polternden Stolz, wie kommt die nun zurecht mit einem solchen Umfrageabsturz? 35%?
Naja, der Umfrageabsturz ist das eine. Schlimmer ist noch, dass der Umfrageabsturz wahrscheinlich sehr nah an dem Ergebnis am Ende liegen wird. Als Seehofer abgelöst wurde, ging die Hoffnung in der CSU umher, mit dem Markus Söder schafft man wenigstens die 4 vorne. Aber dieses erweist sich auch als Illusion. Und für eine Partei, die es fast schon in ihrer DNA verinnerlicht hat, Regierungspartei, Staatspartei, absolute Mehrheitspartei zu sein, ist das ein Schlag ins Kontor. Das geht ans Selbstbewusstsein.
Wenn es denn so kommt, wie die Umfragen erwarten lassen, dann wird Ministerpräsident Söder ein Ergebnis holen, das kein Regierungschef vor ihm überstanden hätte. Wir haben vorhin schon gehört, dass es schlecht steht um Seehofer. Was ist mit Söder? Wird danach möglicherweise auch sein Kopf rollen?
Nein, das wird sicherlich nicht passieren, denn wie gesagt, die Ausgangsposition, als Söder das übernommen hatte, die war ja schon sehr schlecht gewesen. Und das hat sich dann am Anfang etwas beruhigt und die Zahlen gingen nach oben und jetzt sind sie wieder nach unten gegangen, noch etwas unter das Seehofer-Niveau. Nein, Seehofer bietet sich ja geradezu ideal als Sündenbock an. Er hat die CSU in den Schacht gefahren als Ministerpräsident und als Parteivorsitzender. Er hat in den vergangenen Wochen und Monaten das Gesicht abgegeben zu den Krisen der Koalition in Berlin. Man braucht am Ende so einer Wahlschlappe immer einen Sündenbock und der ist doch wunderbar für sowas zu präparieren, der Seehofer.
Von Seehofer-Dämmerung ist die Rede, aber ist es nicht ein bisschen einfach, jetzt die Schuld auf Seehofer zu entladen, statt die Partei insgesamt kritisch zu hinterfragen?
Ja, das ist ganz sicherlich ungerecht, aber das Leben ist halt nun mal ungerecht. Es ist halt, wenn die See tost, dann fordert sie halt ein Opfer. Und ob das jetzt was mit der Sache zu tun hat oder nicht, das ist in solchen Prozessen eigentlich immer relativ einerlei. Und das Problem liegt natürlich nicht bei Seehofer oder bei Söder allein. Die haben sehr viel mit dem Problem zu tun, aber sie selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass die Partei den Kontakt zur Wirklichkeit verloren hat. Sie ist nicht mehr sie ist auch nicht mehr die letzte Volkspartei, die es bislang in der Bundesrepublik noch gegeben hat.
Das Wie meinen Sie das, den Kontakt zur Wirklichkeit verloren?
Wenn Wohnungen fehlen, wenn Menschen, die in München arbeiten, damit da der Betrieb läuft, die für Sicherheit sorgen, die für die öffentliche Infrastruktur sorgen, da nicht leben können, weil sie sich von ihrer Arbeit das nicht leisten können, dann ist das ja etwas, was total frustrierend auf die Menschen wirkt, die einfach dafür sorgen, dass die Reichen und Schicken in München leben können und sie müssen sehen, wie sie auf dem Land irgendwie zurechtkommen. Das sind aber Wähler, das sind die Stammwähler der CSU. Und die CSU ist, wie gesagt, die letzte verbliebene Volkspartei bislang geblieben, gewählt quer durch alle sozialen Schichtungen. Und natürlich sind die niederen Schichten von der Zahl her ja viel, viel größer als die anderen. Ohne die gibt es gar keine absolute Mehrheit. Und wenn man die zu den Problemlagen dieser Menschen den Kontakt verloren hat, dann ist natürlich die Gefahr, dass man den Nimbus als Volkspartei verliert, enorm groß. Und das ist jetzt im Moment die Situation.
Also würden Sie sagen, dass Gezeter innerhalb der CSU, aber auch aus Berlin wegen dann der Asyl- und Flüchtlingspolitik, das ist ein Ablenkungsmanöver, um von den wahren praktischen Problemen abzulenken?
Naja, Ablenkungsmanöver, das klingt mir so ein bisschen nach Strategie. Aber die CSU ist ja weit davon entfernt, überhaupt noch strategisch handeln zu können. Sie schlingert ja wie ein Boot ohne Halt in der See herum. Und da ist niemand, der sagt, wir haben einen schlauen Plan und wir machen das jetzt so, sondern das ist von der Hand in den Mund gelebt. Das ist das Hoffen auf morgen, dass man nicht untergeht und vielleicht irgendwoher sich was Besseres einstellt. Das ist völlig hilflos. Das hat mit Strategie überhaupt nichts mehr zu tun.
Peter Siebenmorgen arbeitet als freier Journalist und Autor und hat eine Strauß-Biografie geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch. Nun noch ein letztes Mal zu Markus Sodericus, der vor seinen Truppen steht und gleich zu ihnen sprechen wird. Heute würde man sagen, ihnen einheizt.
Die bayerischen Truppen blickten ihren Anführer erwartungsvoll an. Gleich würde Markus Sodericus zu ihnen sprechen. Ihnen die nagenden Zweifel nehmen, die ihnen eigentlich seit jeher völlig unbekannt waren. Schon der Name des Imperium Bavaricum und seiner von Gott und vom Volk eingesetzten Regierung hatte jeden inneren und äußeren Gegner schwach vor namenloser Furcht gemacht. Eigentlich konnte es niemand wagen, sich ihnen entgegenzustellen. Aber diese Grünen, Blauen, Roten und sonstigen Barbaren wagten es trotzdem. Sie verhöhnten die angestammte Macht oder boten sich ihr, was für eine Demütigung, als Bündnispartner an, um vereint zu herrschen. Aber gleich würde der Anführer die Worte sprechen, die den Schrecken über diese Unbotmäßigkeit zerstreuten. Markus Sodericus nahm sich zusammen. Warum dachte er so viel nach? War er selber von der Dekadenz befallen, die er um sich wahrnahm? Hatte Herzog Tassilo nachgedacht, bevor er gegen Karl den Großen anstürmte? Hatte Markgraf Luitpold lange überlegt, ehe er den Ungarn die Stirn bot? Oder hatte der große Franz Josef eine Sekunde gegrübelt, bevor er Alois Hundhammer und jeden anderen inneren Widersacher nach ihm mitleidlos erledigte? Wahrscheinlich nicht. Aber er, Markus Sodericus, war eben auch nur ein Spätling. Kein eiserner Anführer eines unbesiegbaren Imperiums, sondern der Nachfolger ihrer Nachfolger, der die letzte Kraft zusammennehmen musste, um das Reich zu retten, vor der Übernahme durch grüne Bettbrunzer, rote Trutschen und braune Krattler. Und so nahm Markus Sodericus seine letzte Kraft zusammen, trat vor seine Leute und sprach die geflügelten Worte: »Geht's raus und macht's Wahlkampf, Burm!« Und Madeln, wollte ich sagen.
Rainer Dachselt. Und nicht viel anders klang das ja am Samstag auf dem Parteitag in München, als der echte Söder sagte, steht auf, wenn ihr Bayern seid. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich beschwert, dass er keinen Rückenwind aus Berlin bekomme. Wie auch bei dem Dauergezeter, den seehoferschen Dauerattacken gegen die Kanzlerin, die manche als zu plump und seine Manöver als zu wirr empfinden. Kein Rückenwind aus Berlin heißt es also in München, aber auch kein Rückenwind aus München heißt es in Wiesbaden. Bei der Hessen-CDU. Denn unser Bundesland wählt ja schließlich auch nur 2 Wochen nach Bayern. Und da würde man sich in Wiesbaden am liebsten entkoppeln.
Schlechte Stimmung in Berlin oder gar ein Koalitionskrach, das will Hessens Volker Bouffier nun mal gar nicht. Und da Bayern in diesen Wochen häufig für schlechte Stimmung in Berlin verantwortlich ist und sein Wahlkampf auch über die bundespolitische Ebene spielt, schaut man in Hessens Union mit banger Erwartung, was da in den nächsten Wochen alles in München hochgekocht werden könnte. Einen Vorgeschmack gab es schon im Juni, als die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU wegen des Streits zwischen Merkel und Seehofer beim Thema Asylbewerber auf der Kippe stand. Damals machte Volker Bouffier auf einem CDU-Parteitag aus seiner schlechten Stimmung keinen Hehl.
Und nur eine gemeinsame Union von CDU und CSU ist in der Lage, in Deutschland eine stabile Regierung zu gewährleisten und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Glaubt irgendjemand, dass das Zertrümmern der Einheit von CDU und CSU in Deutschland irgendetwas besser macht? Ich glaube das nicht, liebe Freunde.
Keine Störfeuer aus Berlin oder München. Das ist die Hoffnung nicht nur der CDU in Hessen. Aber die CDU merkt es vielleicht am meisten. Umfragewerte um die 30%, in einer Umfrage sogar darunter. Nichts, worauf Bouffier stolz sein könnte.
Die Wahl in Bayern zwei Wochen vor unserer Wahl wird für das politische Interesse, vielleicht auch für die politische Stimmung, eine große Bedeutung haben. Und für uns geht es darum, dass wir deutlich machen, es geht um Hessen und es geht um was. Und darin liegt eine Herausforderung, sicherlich nicht nur für uns.
Einen landespolitischen Wahlkampf will die Hessen-CDU führen, weil sie meint, dass der Bürger ihre Leistungen im Bundesland besser beurteilen würde als die der Union auf Bundesebene. Jedem in Wiesbaden, der jetzt in den Wahlkampf aufbricht, ist klar, dass es schwer werden dürfte, einen auf Hessen zugeschnittenen Wahlkampf zu machen, wenn zwischen Berlin und Bayern weiter die Funken fliegen. Dazu kommt, wenn die AfD in Bayern ein zweistelliges Ergebnis erzielt, könnte das auch seine Auswirkungen auf Hessen haben. Und das würde die Hessen-CDU besonders zu spüren bekommen. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel betont, es gebe doch deutliche Unterschiede zwischen der SPD in Bayern und der SPD in Hessen. Insofern sei ein bescheidenes Abschneiden der Genossen in Bayern bei 11 oder 12% keine Hypothek.
Die Sozialdemokratie hat Hessen knapp 50 Jahre regiert. Auf eine ähnliche Tradition kann die bayerische SPD leider nicht zurückblicken. Und von daher sind die Ausgangsbedingungen, glaube ich, doch grundverschieden.
Die Hessen-SPD bewege sich in den Umfragen über dem Bundestrend. Das ist ein Trost für Schäfer-Gümbel. Gleichwohl, Rückenwind kann er weder aus Bayern noch aus Berlin erwarten. Anders die Grünen. Tarek Al-Wazir, der Spitzenmann der hessischen Grünen, weiß, dass seine Partei im Moment überall Höhenflüge erlebt. Auch als Antwort auf den zunehmenden Rechtspopulismus.
Wir sind natürlich in allen Bundesländern und gerade in den Ländern, in denen wir jetzt wählen, ganz besonders vor der Herausforderung, dass die offene Gesellschaft bedroht ist.
Bayerns Grüne mit 15% oder mehr, das wäre auch ein zusätzlicher Schub für die Hessenwahl zwei Wochen später. Das findet offenbar auch CDU-Ministerpräsident Bouffier interessant. Er wies darauf hin, dass die Bayern nach der Wahl nur 4 Wochen Zeit hätten, eine neue Regierung zu bilden. Wenn sich also noch vor der Hessenwahl Schwarz-Grün in Bayern abzeichnen sollte, eine gar nicht so undenkbare Option, dann könnte das vielleicht auch Schwarz-Grün in Hessen helfen. Gefährlich wird's für die großen Parteien in Hessen, wenn sich in Berlin wieder etwas zusammenbraut, wie jetzt beim Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen.
Wir bleiben bei unserer Position. Herr Maaßen muss gehen und ich sage euch, er wird gehen.
Wetterte SPD-Parteichefin Andrea Nahles am Wochenende in Offenbach. Aber in der Frage geht's eben auch um das Standing des Bundesinnenministers aus Bayern, damit auch um den Bayern-Wahlkampf und am Ende kann sich möglicher Streit auch auf Hessen auswirken.
Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass über die Signalwirkung der Bayernwahl auf Hessen. Eine Wahl, die ja im Übrigen auch auf den Bund ausstrahlt. Warum tut sie das eigentlich? Darüber sprechen wir mit Stefan Andreas Kastorf. Er ist publizistischer Herausgeber des Berliner Tagesspiegels. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kastorf, wenn wir uns das Ergebnis anschauen der CSU bei der letzten Bundestagswahl und das auf Gesamtdeutschland hochrechnen, dann kam sie gerade mal auf 6,2% der Stimmen. Warum also ist das Wahlergebnis in Bayern dieser Regionalpartei entscheidend, auch für den Bund?
Ja, weil CDU und CSU eine Fraktionsgemeinschaft im Deutschen Bundestag bilden und aus der Mitte der Fraktion wird die Bundeskanzlerin, in diesem Fall also der Bundeskanzler qua Amt, gewählt. Ohne die CSU und eine relative Stärke der CSU gibt es keinen Bundeskanzler aus den Reihen der Union.
Gehen wir mal davon aus, wofür alle Umfragen sprechen, dass die CSU ihre absolute Mehrheit einbüßt. Das heißt dann aber auch, dass Innenminister Seehofer, sollte er sich noch bis dahin halten, dann gegenüber der Kanzlerin, die er offenbar am liebsten loswerden würde und mit der er, wie er sagt, nicht mehr zusammenarbeiten kann, dass er ihr gegenüber an Macht einbüßt, oder?
Also erstmal sagt Seehofer mal das und mal dann was anderes, um die Wogen wieder zu glätten. Das andere ist, dass viele auch in der CDU, in ihrer eigenen Partei, am liebsten nicht mehr mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzender zusammenarbeiten wollen, denn mit ihr ist ja keine strahlende Parteikarriere verbunden. Natürlich intern schon, aber ich meine Parteikarriere im Sinne von, dass diese CDU strahlende Ergebnisse erzielte.
Wir haben gehört,
das hat sie mal, aber jetzt nicht mehr.
Wir haben gehört in der Sendung, Seehofer sei ein geeignetes Opfer, aber ist das auch nicht Merkel? Die muss sich dann womöglich nach der Wahl in Bayern im Falle eines Absturzes der CSU dann auf Vorwürfe gefasst machen, dass sie es ist, die eben die Vormachtstellung der Christsozialen auf dem Gewissen hat.
Ja, das eint dann wiederum auch die CSU, die natürlich uneins ist über die Performance ihres Bundesinnenministers bzw. Parteivorsitzenden in Berlin. Da gibt es auch Kritik, ja, und wenn die Wahl ganz schlecht ausfällt, dann muss ja einer gefunden werden, der schuld ist, und es darf dann eher nicht Markus Söder sein, wenn er dann weiter Ministerpräsident sein möchte. Das heißt, sie werden natürlich auch nach Berlin und auf die Kanzlerin gucken. Und schon lange, das wissen wir doch, hält sich die Kritik an der Bundeskanzlerin, die einfach nicht habe verstehen wollen, dass die Politik, die sie betrieben hat, übrigens schon lange nicht mehr betreibt, aber die sie betrieben hat, doch zu diesen schlechten Aussichten und auch Wahlergebnissen geführt hat. Und natürlich wird es dann auch um die Bundeskanzlerin gehen. Und da werden sich alle, die ermuntert fühlen, übrigens auch in der CDU, Kritik an Angela Merkel nicht nur zu üben, sondern die dann auch laut auszusprechen. Und dann wollen wir mal sehen, wie das ausgeht.
Der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld sagt, inzwischen wurde ein querulatorischer Machtkampf zum Markenkern der CSU. Und er erkennt darin eine markante, wie er sagt, Ansehensverwundung. Wenn das stimmt, dann ist es mit ein paar Wochen offensiven Wahlkampf und mit Durchhalteparolen aber doch nicht getan. Dann müsste es an die Wurzel gehen.
Nein, und das ist allerdings auch ein übergeordnetes, geradezu polito-logisches Problem. Also wir haben eine tektonische Verschiebung in der Parteienlandschaft. Die Volksparteien, egal wo auch immer sie sind, verlieren an Zuspruch. Ob jetzt in Hessen die CDU, auch eine Volkspartei, in Hessen die SPD, die mal eine große Volkspartei war, oder aber auch die CSU unangefochten in Bayern. Wenn sie 35% erreicht, ist das ein ganz grauenvolles Ergebnis aus ihrer Sicht. Ist aber für eine Partei in diesen Zeiten, wenn man das auf Deutschland betrachtet und extrapoliert, schon wieder ein ganz gutes Ergebnis. So wird sie es übrigens dann auch verkaufen. Mögen es 35% werden, knapp 36%, werden sie sagen, naja, aber im Vergleich zu allen anderen sind wir doch sehr, sehr, sehr viel besser. Das ist richtig und falsch zugleich, denn die CSU hatte sich anders vorgenommen. Sie hat einen Wahlkampf gemacht, der zwischendurch auch grauenvoll für ihre eigenen Mitglieder war. Und jetzt steht sie da und kann nur hoffen, dass sie durch klare Aussagen in letzter Minute noch diejenigen, die unentschlossen sind, wir wissen, das sind viele, zunehmend in all diesen Zeiten, dass sie die auf ihre Seite zieht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Jetzt beim Parteitag sollte ein Signal von München ausgehen, ein Weckruf. Wir, die CSU, sind gerade inmitten des Chaos die einzige ordnende Gestaltungsmacht, die letzte verbliebene Volkspartei. Und diese Wahl wird von der CSU stilisiert zum Kampf um die Demokratie überhaupt. Kann sie damit noch mehr reißen als diese 35%?
Also ich bin mir sehr im Zweifel, ob es mehr als, sagen wir, 36%, was auch schon, frei nach Willy Brandt, ein schönes Ergebnis werden wird. Aber richtig ist, dass die CSU jetzt erkannt hat, dass sie sich als verlässlicher, als stabiler Partner zeigen muss. Nur muss sie das natürlich weit über den Wahltag hinaus deutlich machen. Das gilt für München, das gilt aber auch für Berlin. Es kann nicht sein, dass diese Koalition, die sich eine Agenda gegeben hat, die sich sehen lassen kann, die aber auch nötig ist, um das Leben 3.0 zu gestalten, dass diese Koalition permanent streitet. Es ist ja so, es hat Monate gedauert, bis sie zusammenkam. Und jetzt ist es so, dass sie nach wenigen Monaten schon so wirkt, als wolle kein Koalitionär mehr mit dem anderen. Das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung. Nicht, dass die Menschen auf die Idee kommen zu sagen, ach, das habe ich aber mit meiner Stimme nicht wählen wollen und jetzt am liebsten hätte ich Neuwahlen. Es gibt Wege dahin und sage keiner, dass man nicht eine Neuwahl machen könnte und das nur aus Angst vor der AfD unterlässt. Dann hätte sie auch wiederum gewonnen.
Stefan Andreas Kastorf, publizistischer Herausgeber des Berliner Tagesspiegels. Vielen Dank. Die CSU kommt laut der letzten Umfrage, wir haben es heute Abend gehört, nur noch auf unerhörte 35%. Ministerpräsident Söder will das noch nicht so recht glauben und erinnert an vergangene Demoskopie-Desaster. Das war HR2 Kultur, der Tag Bayernwahl, die Mutter aller Probleme. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.